The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 5. August.
Hello world. I'm an unemployed ex-big tech software engineer.
So is it just me?
Or is the AI bubble looking extra bubbly these days?
Wann wird diese Platschen?
Stecken wir in einer KI-Blase? War eine Listenbahn jetzt, dass uns ein verlorenes Jahrzehnt bevorstehen könnte?
Die ewigen Skeptiker wollen die künstliche Intelligenz als Hype sehen, als überschätztes Phänomen, an dessen Ende, ja was wohl, der große Knall steht. Das Warten auf das Platzen der Blase ist das ewige Co-Referat der Skeptiker, seitdem mit der ersten Version von ChatGPT, das war vor rund 4 Jahren, das Thema KI an Fahrt gewonnen hat. Aber die Blase platzt nicht, weil es gar keine Blase ist. Es wird nämlich ernsthaft investiert. Amazon, Google, Meta, Microsoft stecken in diesem Jahr rund 750 Milliarden US-Dollar in die KI. Größtenteils in Infrastruktur. Amazon baut Rechenzentren, Microsoft investiert in die KI-Schmiede OpenAI und Meta forscht an einer Superintelligenz. Die Star-Investorin Cathie Wood sieht die Menschheit inmitten einer Explosion. Einer Explosion von KI-Unternehmertum.
And I think this is going to be the most exciting entrepreneurial explosion in history.
Jungen Leuten rät sie, auf Arbeitslosigkeit mit der Gründung eines eigenen Businesses zu antworten. Man solle sich ein Problem suchen, das viele Menschen frustriert, und dann mit Hilfe von KI genau dieses Problem lösen, sagt sie.
Keep looking for the job, but why don't you try and figure out a solution to a problem you have that frustrates you, that you think AI can help. And if it frustrates you, it probably frustrates a lot of people. Create a business, just try it out.
Wood glaubt, dass die KI-Revolution zweimal so groß sein wird wie einst die industrielle Revolution. Sie glaubt nicht, dass die KI alle Jobs zerstören wird. Im Gegenteil.
And we think we're in really early stages. And I know most people think that AI is dooming a lot of industries and jobs to destruction. We just disagree with that. We think we're in a very early stage.
Auch Elon Musk, der Tesla-Chef und Visionär, bespricht in einem vielbeachteten Interview mit der Economist-Chefredakteurin, wie er die Zukunft sieht. Es werde ein Zeitalter kommen, sagt er, in dem es sich jeder leisten könne, alles zu haben und alles zu bekommen. Dank KI. Alles sei für jeden machbar. Er sagt selbst, das klinge absurd, aber man werde sehen, wo man in 10 Jahren steht.
At a more prosaic level, what will life be like?
Er ist ein radikaler, muss man sagen, ein radikaler Zukunftsoptimist.
The most likely outcome is an age of amazing abundance, where anyone can have anything they can think of. This may sound preposterous, but well, here we are in 2026. Let's see where we stand in 2036. So this is, I guess, a message of optimism and excitement about the future.
Sascha Lobo, Digitalunternehmer und Autor, hat neulich mit meiner Kollegin Luisa Nuhr hier im Podcaststudio auch über die KI gesprochen, auch über die Notwendigkeit einer europäischen Initiative in dieser Angelegenheit. Auch er sieht KI auf gar keinen Fall als Blase, sondern als Grundlage der künftigen Gesellschaft. KI als Basis für Wissen.
Ich glaube, dass wir einen großen privatwirtschaftlichen Anteil brauchen. Das ist für mich essentiell, aus vielen unterschiedlichen Gründen, nicht nur, weil sich hier eine wissens- und sogar zivilgesellschaftliche Infrastruktur insgesamt ergibt. Wie funktionieren Gesellschaften in Zukunft? Das wird KI-getrieben sein.
Das ganze Gespräch finden Sie verlinkt in den Shownotes. Auch Jensen Huang hat sich zur Auswirkung von KI auf die Arbeitswelt jetzt geäußert. Er ist der Gründer und Chef der mittlerweile wertvollsten Firma der Welt, Nvidia. Das Unternehmen stellt winzig kleine, aber rasend schnelle Chips her, mit denen die KI-Software der anderen Firmen dann überhaupt erst möglich wird. Im Gespräch mit Axios zeigt er den Untergangsapologeten die rote Karte, dass KI die Menschheit oder ganze Industrien zerstören würde, wie in einem Science-Fiction-Film. Das sei Unsinn. Das Gegenteil werde gerade bewiesen.
The fact that this is going to be the end of humanity,
It's complete nonsense. The fact that this is going to destroy half of the American jobs is complete nonsense. And all of the facts, all of the evidence point exactly to the opposite. And intuition and good wisdom would tell you that it's exactly wrong.
Fazit: KI ist keine Spekulationsblase und auch kein Gespenst. Es ist die Zukunft. Und wie die genau aussieht, das gestaltet der Mensch und am Ende eben nicht die Technik. Die größte Gefahr der künstlichen Intelligenz besteht darin, den Anschluss an sie zu verpassen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In Sachsen-Anhalt wird bald gewählt. Die AfD liegt vorn, die CDU deutlich dahinter. Und nun? Tja, das frage ich jetzt gleich Sven Schulze, den amtierenden Ministerpräsidenten der CDU.
Wenn es jetzt um diejenigen geht, die 45 Jahre gearbeitet haben, und die Statistik zeigt ja, dass es bei uns sehr viele Menschen sind, gerade Frauen, dann ist es durchaus legitim, das auch so konsequent als Thema anzubringen.
Und dann hören wir die News des Tages frisch von den Kapitalmärkten. Naja, und zum Abschluss feiern wir. Wir feiern einen musikalischen Geniestreich, der vor heute genau 60 Jahren veröffentlicht wurde. Die Uhr tickt, in rund einem Monat wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Nach aktueller INSA-Umfrage bewegt sich die CDU bei 24%. Nur mal so zum Vergleich. 2021 zogen die Christdemokraten mit Rainer Haseloff an der Spitze noch mit 37% in den Landtag ein. Aber wo sind eigentlich diese ganzen Wähler geblieben? Offenbar viele davon bei der AfD, denn die dominiert mit jetzt 41% in den Umfragen. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund spielt auf Sieg, er träumt von einer absoluten Mehrheit. Der erste AfD-Ministerpräsident steht zumindest mal als realistisches Szenario im Raum. Tja, wie blickt eigentlich der Ministerpräsident der CDU, Sven Schulze, sein Name, auf dieses Rennen? Er will sein Amt verteidigen, hat es ja auch erst seit ein paar Monaten. Zuletzt hatte er dann auch mit zwei CDU-Amtskollegen aus Sachsen und aus Thüringen, Herr Kretschmer und Herr Vogt, das Beibehalten der Frührente nach 45 Beitragsjahren gefordert. Tja, die Große Koalition in Berlin, tja, in der die CDU das Sagen hat, ist strikt dagegen. Kostet nämlich ziemlich viel Geld, dieser Spaß. Die Rentenreform als neues Wahlkampfthema, die Uneinigkeit der Union als Top-Thema im Endspurt. Kann das eigentlich gut gehen? Schönen guten Morgen, Sven Schulze.
Ja, guten Morgen aus Magdeburg, hallo.
Herr Schulze, Sie sind ein tapferer Wahlkämpfer, liegen trotzdem deutlich hinter der AfD. Haben Sie noch eine Idee, sozusagen außer dem Wiederholen des schon Wiederholten, wie Sie diesen Wahlkampf noch für sich entscheiden wollen oder können? Was ist der entscheidende Punkt, wo Sie sagen Sie mir in einem Satz, warum Sven Schulze und warum nicht irgendeinen von den anderen?
Ja, ganz aktuell beispielsweise, weil ich Rückgrat weise und zeige, auch wenn Gegenwind kommt, wie aktuell wir das bei verschiedenen Themen aus Berlin haben, dass ich dann klar für die Themen Sachsen-Anhalts einstehe und nicht mich umstimmen lasse und sage, ja, das sieht man vielleicht anders in Berlin oder wo auch immer. Es geht um dieses Land Sachsen-Anhalt. Es geht nicht darum, Probleme in irgendeiner Form zu beschreiben, sondern es geht am Ende das zu machen, was ich hier seit Jahren aktiv mache und auch jetzt als Ministerpräsident natürlich noch viel mehr zuhören, Probleme dann auch verstehen und sie zu lösen. Das ist die Aufgabe, die ich als Ministerpräsident mache, und darum geht es jetzt auch für die nächsten Wochen im Wahlkampf.
Und sind denn Ihre Kollegen aus Berlin, ich nenne jetzt mal die Namen Jens Spahn, aber auch Thorsten Frey, aber auch der Bundeskanzler, sind die hilfreich?
Ja, wir haben ja erlebt, dass die letzten zweieinhalb Wochen auch in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf total überlagert waren mit Themen aus Berlin. Das wird sich jetzt ändern, denke ich, denn die Berliner Ebene ist jetzt in die Sommerpause gegangen. Die Entscheidungen sind gefallen dort in Berlin. Und ich habe das ja auch eingefordert, dass es für uns jetzt wichtig ist, dass wir uns auf Landesthemen konzentrieren können. Denn dort sind wir stark, dort haben wir die Themen, die auch die nächsten Jahre dieses Land bewegen. Und deswegen, das Thema ist jetzt, was nicht glücklich lief, denke ich, in den letzten Wochen, dass diese Überlagerung immer wieder da war. Das wird sich jetzt ändern. Und für mich ist es jetzt, steht Sachsen-Anhalt im Mittelpunkt und nicht irgendwie Berliner Themen.
Aber wieso wird sich das jetzt ändern? Das verstehe ich nicht. Sie selber haben zusammen mit zwei anderen Ostministerpräsidenten ja ein Bundesthema gesetzt. Sie sagen, euer Rentenpaket gefällt uns nicht. Die abschlagsfreie Rente soll erhalten bleiben. Klammer auf, 10 Milliarden pro Jahr kostet der Spaß. Also Sie stellen sich ja gegen das, was die Bundesregierung, die Große Koalition, unter dem großen Beifall der Öffentlichkeit endlich mal beschlossen hat. Das heißt, Sie machen jetzt mit bundespolitischen Themen Punkte oder versuchen das.
Nein, das sehe ich so nicht, denn das, was uns überlagert hat die letzten Wochen, waren Personalien. Das waren Personaldebatten, die wir hier aus Sachsen-Anhalt nicht beeinflussen können, wenn dort in Berlin entschieden wird, dass Minister ausgetauscht werden und so weiter. Worum es hier bei dem Rententhema ging, das ist ein Thema, was die Menschen hier in Sachsen-Anhalt direkt betrifft. Das ist eine Thematik, die Haushalte, Tausende, Zehntausende Haushalte im Moment auch haben, wenn so ein Paket auf den Weg gebracht werden soll. Und es ist doch nicht nur legitim, sondern meine Aufgabe als Ministerpräsident, genauso wie die anderen Ministerpräsidenten Ostdeutschlands das ja auch gemacht haben, darauf hinzuweisen, dass da Punkte drin sind, die für uns Diskussionsbedarf bedeuten. Und deswegen ist das kein rein bundespolitisches Thema, sondern das ist ein Thema, was jeden Menschen auch hier in Sachsen-Anhalt betrifft.
Das heißt aber im Klartext was? Lieber gar keine Rentenreform als diese?
Nein, das ist nicht meine Position. Also ich halte die Rentenreform für absolut notwendig, denn die Herausforderungen in der Rente sind ja groß. Und der Bundeskanzler hat es ja zu Recht gesagt, dass da in der Vergangenheit zu wenig gemacht wurde, dass man das jetzt angehen muss. Aber gleichzeitig muss es erlaubt sein, so wie andere das ja auch machen bei Themen, die sie betreffen, dass wir als Ministerpräsidenten, und das mache ich ja nicht allein, sondern das machen andere aus Ostdeutschland gleichermaßen auch, dass wir auf einzelne Punkte, und es ist ein wesentlicher Punkt, auf den wir hingewiesen haben, dass man das macht. Ich sag mal, ansonsten wären wir doch schlechte Ministerpräsidenten, wenn wir die Themen der Menschen, die hier im Land auch hart diskutiert werden, nicht entsprechend auch kommunizieren würden. Und ich fände es falsch, wenn Deutschland keine Reformen durchführen würde. Das gilt im Übrigen auch für das Thema Krankenversicherung, das Thema beziehungsweise alles, was Medizin angeht. Das geht das Thema Pflege, was ansteht. Aber gleichzeitig muss es auch erlaubt sein, dass dann die Vertreter der Länder, das sind nun mal die Ministerpräsidenten in erster Linie auch, dass man sich dann zu Wort meldet, wenn es in einzelnen Punkten zumindest Gesprächsbedarf gibt.
Aber die Rentenkommission, da melden sich ja jetzt die Mitglieder zu Wort, Herr Schulze, die sagen, sie haben das offenbar nicht richtig verstanden. Die Kasse, Herr Schulz, ist leer. Die Rentenkasse ist leer. Es muss an irgendeiner Stelle Verzicht geübt werden. Das, was Sie vorschlagen, kostet 10 Milliarden zusätzlich. Es muss ein Beitrag gebracht werden, diese 10 Milliarden, die das kostet, sind zu viel. Und dann, Herr Schulze, noch ein Argument. Ich will Ihnen nicht den Puls hochtreiben, aber viele Ihrer Schäfchen in Sachsen-Anhalt und auch in Sachsen haben ja in harter Währung in die Rentenkasse nicht eingezahlt, sondern sind DDR-Bürger. Wir schreiben das Jahr 1980. Das Jahr 85, die jetzt in Rente gehen, haben in wertloser DDR-Mark in ihre damalige Rentenkasse eingezahlt. Das heißt, die Rente selber ist doch schon ein großes Geschenk.
Naja, das ist für mich wichtig, schon festzustellen, dass die Menschen in Ostdeutschland, wenn es jetzt um diese Zeit geht, wo es um die DDR-Zeit geht, dass sie natürlich da auch gearbeitet haben und nichts dafür konnten, dass es ein anderes System war. Also dieses Argument jetzt zu bringen, würde ich so nicht akzeptieren, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe vollstes Verständnis für Argumente und das sehe ich ja auch so, dass man Kosten sparen muss, dass man am Ende auch Lösungen finden muss. Ich habe ja auch gesagt, dass die Thematik für junge Menschen, die jetzt in das Arbeitsleben einsteigen, auch in Ostdeutschland natürlich sein muss, dass man Wege findet, gemeinsam findet, dass nicht nur die Rente des Staates, sondern auch andere Bausteine, andere Bestandteile dann für die Altersversorgung, für die Versorgung im Alter notwendig sind. Also das ist alles richtig, ja. Aber wenn es jetzt um diejenigen geht, die 45 Jahre gearbeitet haben und die Statistik zeigt ja, dass es bei uns sehr viele Menschen sind, gerade Frauen. Dann ist es durchaus legitim, das auch so konsequent auch als Thema anzubringen, dass das auch wichtig ist, das Gehör findet.
Jetzt sind Sie im Schlussspurt eines Wahlkampfes und der Osten macht ein eigenes Fass auf und boykottiert in gewisser Weise das, was die Rentenkommission unter Schmerzen ja auch mit der SPD sich vorgenommen hat. Ich kann nicht erkennen, dass Zwietracht ein Wahlkampfschlager werden sollte.
Nein, nochmal, das ist kein Wahlkampfthema. Die anderen Bundesländer, die das ja genauso sehen, sind doch nicht im Wahlkampf. Also Thüringen hat keinen Wahlkampf, auch Brandenburg und vor allen Dingen auch Sachsen nicht. Und von der Seite her, wissen Sie, das zu verkürzen, zu sagen, jetzt ist ja in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Sachsen-Anhalt Wahlkampf, das halte ich für falsch. Es geht uns nicht drum. Es geht nicht darum, dass insgesamt die Reformen in Frage gestellt werden. Die sind nötig. Aber wenn es in einzelnen Punkten, und das merken wir hier auch, wenn wir mit den Menschen sprechen, unabhängig ob Wahlkampf ist oder nicht, dass genau zu dieser Thematik, zu den 45 Beitragsjahren, die meisten Rückfragen kommen und auch die meiste Kritik kommt und auch hier im Land viel positive Rückmeldungen dafür da sind, dass man sagt, okay, es ist wichtig, diesen Punkt hier nochmal zu setzen, dann halte ich das auch für geboten, unabhängig davon, ob jetzt Wahlkampf ist oder nicht. Man kann nicht immer pauschal einfach sagen, naja, der ist da jetzt im Wahlkampf und deswegen sagt er dies oder jenes. Ich habe eine klare Meinung zu verschiedenen Themen und das werde ich auch in der Zukunft äußern, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwo eine Wahl ist oder nicht.
Ein Fundament Ihres Wahlkampfes ist ja die Abgrenzung zur AfD und deren Spitzenkandidat. Was halten Sie von diesem Argument, dass die Abgrenzungspolitik auf Dauer jedenfalls nicht funktioniert, weil sie zu attraktiv ist, nicht abgrenzt, sondern tatsächlich attraktiv macht?
Wenn Sie Veranstaltungen sind, wo es dann doch mal dazu kommt, wo AfD und CDU miteinander verglichen werden, Beispiel Schul- oder Bildungspolitik, wenn die AfD als ihr primäres Ziel setzt, dass vor jeder Schule in Sachsen-Anhalt die Deutschlandfahne weht, dann sage ich ja meinetwegen. Aber mir persönlich ist es wichtig, dass jede Schule erst überhaupt mal existiert und dass wir bei geringeren Schülerzahlen Lösungen finden in Sachsen-Anhalt, dass wir auch im ländlichen Raum weiter eine Schulversorgung haben und die nicht 1,5 Stunden im Bus sitzen müssen, ehe sie zur Schule kommen. Das sind die wirklichen Probleme und nicht das, wie es die AfD macht. Und das ist für mich erstmal das Primäre im Wahlkampf, sich auch zu unterscheiden und nicht ausschließlich irgendwo über andere Dinge zu sprechen. Natürlich ist es für Oppositionsparteien immer einfacher im Wahlkampf, weil die alles Mögliche versprechen können, aber es ist auch Aufgabe von Regierungsparteien und das sind wir hier in Sachsen-Anhalt, dann auch über die Inhalte, auch wenn es komplexer ist und man dafür im Social Media weniger Klicks und weniger Unterstützung bekommt, über die Inhalte dann auch zu sprechen und zu zeigen, warum Dinge, die da von der Opposition versprochen werden, rein faktisch überhaupt nicht umsetzbar sind.
Herr Schulze, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen für die letzten Wahlkampfwochen alles erdenklich Gute.
Ich habe zu danken.
Nirgendwo wird so viel geschummelt wie nach der Jagd und beim Vorstellen von Quartalszahlen. Durch das geschickte Präsentieren der Zahlen von Firmen zum Beispiel lassen sich kritische Entwicklungen sehr wohl schönrechnen, aber eben auch regelrecht zurechtbiegen. Gut, wenn man dann solche Jahres- und Konzernabschlüsse selber lesen kann. Das ist eigentlich der Traum eines jeden Investors, auch eines jeden Aktionärs. Und wie das geht, das Lesen von Jahres- und Konzernabschlüssen, das lernen Sie bei der Pioneer Masterclass Bilanz verstehen mit dem Unternehmensberater Nikolai Schmolke. Das ist, ich habe ihn kennengelernt, ein super Typ, ein echter Bilanzfreak, ein wirklich unabhängiger Geist, der sein Handwerkskasten beherrscht. Also, wer begreifen möchte, wie ein Unternehmen wirtschaftet, wo sich Chancen und Warnsignale in diesen Zahlenkolonnen verbergen, der hat einen Vorsprung. Als Unternehmer, als Journalist, als Analyst, als Investor. Am 27. Oktober ist es soweit auf der Pioneer Tour in Berlin. Alle Infos in den Shownotes. Erkenntnisgewinn ist hier garantiert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das hören Sie auch heute wieder im freien Pioneer-Podcast Frontrunners, montags bis freitags immer um 5. Das Update von den internationalen Kapitalmärkten. Hier der Ausschnitt von heute Morgen.
The Pioneer Frontrunners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Die US-Börsen haben ihre Rallye fortgesetzt und neue Rekorde erreicht. Der Dow Jones hat mehr als 900 Punkte gewonnen. Der S&P 500 ist um 1,8% gestiegen und hat zum ersten Mal über der Marke von 7.700 Punkten geschlossen. Das lag an soliden Unternehmenszahlen und der Aussicht auf ein Abkommen zwischen den USA und Iran. Nachbörslich hat die Aktie von SpaceX fast 7% nachgegeben, weil die Investitionsausgaben auf 18,4 Milliarden Dollar gestiegen sind. Auch AMD hat 8% verloren. In Asien richtet sich der Blick auf Tokio, wo Softbank am Donnerstag Zahlen vorlegt. Die Aktie hat seit ihrem Höchststand rund 40% verloren. Für den DAX stehen heute wichtige Impulse an. Im Laufe des Tages legen unter anderem Infineon, Siemens Energy und DHL neue Bilanzen vor. Einer der größten Übernahmedeals der Spielebranche ist besiegelt. Ein Konsortium unter saudischer Führung hat den Kauf des Videospielgiganten Electronic Arts abgeschlossen. Der Preis? $55 Milliarden. Damit verschwindet das 1982 gegründete US-Unternehmen auch von der Börse.
Suchen Sie bei Spotify und Apple Podcasts nach Pioneer Frontrunners, immer börsentäglich ab 5, unsere gemeinsame Victory Hour.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass das vielleicht berühmteste Beatles-Album absolut nichts mit Pistolen zu tun hat, obwohl es genauso heißt. Am 5. August 1966, also vor genau 60 Jahren, erschien Revolver, das 7. Album der Beatles in den USA und in Großbritannien, benannt eben nicht nach dem Revolver aus dem Wilden Westen, sondern, tja, wie sollte es bei Musikern anders sein, nach dem sich drehenden Teller des Plattenspielers. Auf dieser Beatles-Platte finden sich einige der besten Songs dieser Band. Yellow Submarine zum Beispiel, ein Lied, von dem Paul McCartney schwört, es habe nichts mit Drogen zu tun, es sei einfach nur ein lustiges Kinderlied. Oder Eleanor Rigby, ein melancholischer Klassiker ohne Gitarren, ohne Schlagzeug, nur Streicher und Paul McCartneys Stimme. Typisch, auch wenn McCartney zwar sagt, Yellow Submarine habe nichts mit Drogen zu tun, so manchem der Songs hört man seine bewusstseinserweiternden Einflüsse durchaus an. Acid-Album, also das LSD-Album, hatte John Lennon diese Platte scherzhaft natürlich genannt. Genau mit dem Zeug waren die Beatles damals in Kontakt geraten. Die vier ließen sich für die Texte von ihren Trips in andere Sphären inspirieren. Tja, und auch beim Sound wurde es dann experimentell. Rückwärts eingespielte Gitarrenriffs und verzerrte Stimmen tauchen auf. Harrison hatte zudem sein Faible für indische Musik und das Saiteninstrument Sitar entdeckt. Diese Mischung, sie wurde der Blueprint für ein ganzes neues Genre. Psychedelic Rock war geboren. Das halluzinatorische Meisterwerk der Jungs aus Liverpool wird noch immer geliebt. Es steht auf Platz 3 der Rolling Stones Liste der besten Alben aller Zeiten. Ich will Sie und uns heute nicht völlig benebelt in diesen Tag entlassen. Und deshalb verabschiede ich mich mit einem ganz simplen, aber fröhlichen Song dieser unvergesslichen Revolver-Platte. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen sonnigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.